Ja, wir sind Radio Tuvia auf der Wüstenwelle und wir haben vier Gäste.
Die sich am besten kurz selber vorstellen. Sagt einfach kurz, wer ihr seid.
Hallo, ich bin Carina und ich werde nächstes Jahr oder im August ein Jahr nach Via El Salvador in die Partnerstadt von Tübingen gehen, an die Partnerschule des U-Land-Gymnasiums Fe Alegria und dort einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst machen.
Ja, hallo, ich bin Maria. Ich gehe mit Carina zusammen dorthin und ich freue mich schon sehr.
Hallo, ich bin Daniel. Ich habe meinen Freiwilligendienst von 2009 bis 2010 gemacht, auch an der Schule Fe Alegria, und bin heute nochmal hier, um ja nochmal was zu erzählen von damals, auch wenn ich schon die letzten paar Male immer mal wieder hier war.
Ja, und ich bin der Moritz. Ich habe einen Freiwilligendienst im selben Jahr gemacht wie der Daniel, aber im Regenwald, und war ja auch die letzten beiden Male schon da und freue mich dennoch heute wieder hier zu sein.
Und die zwei Mädels werden eben nächstes Jahr nach Via El Salvador gehen und erzählt am besten, was ihr da genau machen werdet.
Also wie gesagt, wir gehen ja jetzt zurzeit noch aufs U-Land-Gymnasium und gehen dort in unsere Partnerschule Fe Alegria und werden dort in der Schule zur Unterstützung da sein. Also wir ersetzen die Lehrkräfte nicht, aber wir werden wahrscheinlich die Möglichkeit haben, uns selbst und unsere Fähigkeiten ja hoffentlich einzubringen. Unter anderem haben ja auch Daniel und Christian Sportunterricht gegeben und ich denke, ähnliche Sachen werden wir da wahrscheinlich auch machen.
Ja, zum Beispiel Vincent, der jetzt gerade dort ist, der hat auch angefangen, Schwimmunterricht zu geben, was Carina und mir auch sehr Spaß machen würde.
Ja, wann geht's los bei euch?
Ja, wir werden wahrscheinlich also zwischen dem 17. und 21. August losfliegen.
Und kommt wann wieder?
Ja, ein Jahr später.
Also genau ein Jahr.
Genau ein Jahr, ja. 365 Tage.
Und was habt ihr so für Erwartungen, wenn ihr irgendwas erzählt, warum?
Ja, also ich würde ganz gern die peruanische Kultur kennenlernen und neue Leute treffen und mich auch mit denen eben austauschen.
Ja, also ich denke, es ist einfach mal was ganz komplett Neues, eine ganz andere Umgebung mit neuen Leuten und ein ganz anderer Kontext als jetzt in der Schule, wo man selber die ganze Zeit irgendwie im Unterricht sitzt und lernen muss, sondern dass man selbst mal aktiv werden kann und einfach auch was gestalten kann, und darauf freue ich mich eigentlich sehr.
Ja, die Maria hat vorher schon angesprochen, dass sie was über die peruanische Kultur lernen möchte. Was wisst ihr denn schon so von Peru?
Ja, ich weiß, dass sie sehr viele Feste feiern und gerne tanzen, und da freue ich mich auch, das miterleben zu können.
Ja, also wir hatten jetzt letzte Woche ein Vorbereitungsseminar in Bielefeld, eine Woche lang, und da ist eigentlich auch deutlich geworden, dass Peru eben ein ganz vielfältiges Land ist mit großen Gegensätzen, sowohl in der Gesellschaft, aber auch in der Natur und im Klima, und
Also mich persönlich interessiert auch sehr die Andenkultur, weil das ist eine ganz alte Kultur. Also wenn man nach Lima reist, weiß man das vielleicht nicht so, dass es noch so eine ganz andere Seite von Peru gibt, aber die interessiert mich doch auch sehr.
Ja, und könnt ihr denn schon Spanisch? Oder müsst ihr es da erst noch lernen?
Ja, ich kann eigentlich kaum Spanisch, muss ich sagen. Ich habe mal ein Jahr Spanisch gelernt in der Schule, das ist schon eine Weile her. Aber ab nächster Woche nehme ich dann noch Unterricht und werde dann ganz fleißig lernen.
Ja, also ich habe jetzt schon das dritte Jahr in der Schule Unterricht, also Spanischunterricht. Und ich glaube schon, dass das einigermaßen gut klappen wird.
Wo wohnt ihr dann, wenn ihr da seid? Seid ihr in Familien oder?
Also voraussichtlich werden wir in einer Gastfamilie wohnen, in der jetzt auch die beiden Freiwilligen, die jetzt gerade dort sind, wohnen. Und es ist eine Lehrerin von der Schule.
Ja.
Genau. Ja, die ist wohnt, glaube ich, 5 Minuten von der Schule entfernt, also ist ziemlich praktisch.
Ja, ich glaube, die hat ja auch 2 Kinder und eine Oma, die da noch wohnt und angeblich sehr gut kochen soll. Also würden wir uns freuen, wenn wir
die
da auch wohnen
können. Die beiden, die schon da waren, nicken hier. Also... Ja, und wart ihr davor schon mal in Peru?
Nee, war auch noch nie auf einem anderen Kontinent.
Ja, bei mir auch.
Auch nicht in Südamerika schon davor mal oder so. Nee. Ja, und wir sind wieder zurück hier bei Radio Tuvia und haben unsere Gäste, die Carina und die Maria, haben uns gerade schon erzählt, die werden eben jetzt im August nach Peru gehen, nach Via El Salvador, und werden da ihren Freiwilligendienst, oder erklärt mal, was ist es genau?
Also das nennt sich Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst und das ist ein Programm, das heißt Weltwärts, ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche und
Entwicklung und Zusammenarbeit.
Ah genau, Entwicklung und Zusammenarbeit. und es ist ein Programm, das gibt es jetzt glaube ich seit 3 oder 4 Jahren, was ja Leuten zwischen 18 und 28, glaube ich, ermöglichen soll, einen sozialen Dienst in einem Entwicklungsland zu leisten. Das wird eben durch Gelder von diesem Ministerium gefördert und einen Beitrag muss der Freiwillige auch selbst aufbringen, beziehungsweise ist es so gedacht, dass man Spenden sammelt, damit das Projekt auch einer größeren Öffentlichkeit präsentiert wird und somit auch vielleicht in Deutschland Entwicklungsarbeit geleistet wird, kann man diese Gelder, wie gesagt, auch als Spenden sammeln.
Was für einen sozialen Dienst stellt, also was, wie stellt ihr euch das vor, euren sozialen Dienst, den ihr da machen werdet? Was, ihr habt vorher gesagt, ihr geht an die Schule?
Dort? Ja, wir gehen dort an die Schule und unterstützen da die Lehrer und helfen da zum Beispiel auch bei der Essensausgabe und sind einfach so in der Schule präsent und aktiv.
Und vorher habt ihr uns von eurem Vorbereitungsseminar erzählt in Bielefeld. Auf was habt ihr da genau gelernt?
Also überhaupt das Welthaus Bielefeld, muss man vielleicht wissen, dass das eben die Entsenderorganisation ist, mit der wir nach Peru gehen. Also das ist eben bei dem Weltwärtsprogramm so, dass es verschiedene Entsendeorganisationen sind, die von dem Programm anerkannt sind, die bestimmte Leistungen quasi erfüllen. Also zu dem Dienst gehören eben auch diese Seminartage. Und unsere Entsenderorganisation ist eben das Welthaus Bielefeld, wo wir jetzt waren und dort wurden wir länderspezifisch jetzt vorbereitet, also haben eben viel gelernt zur Geschichte, sowohl zur lang zurückliegenden wie eben zu den aktuellen Präsidentschaftswahlen und so oder auch zur Kultur. Und
ja, und wir sind ja 18 Leute, die nach Peru gehen, also eine relativ große Gruppe und am Anfang haben wir auch erstmal so ein paar Kennenlernspielchen gemacht und eben so, damit die Gruppe irgendwie auch zusammenwächst, weil wir dort ja teilweise auch sehr nah beieinander wohnen und uns eben auch treffen können.
Ja, zu den Präsidentschaftswahlen werden wir nachher noch genaueres hören. Jetzt würde mich noch interessieren, warum ihr genau nach Peru wollt und nach Villa El Salvador.
Ja, also ich denke, wenn man also so einen Freiwilligendienst macht, dann ist natürlich immer die Frage, geht man da jetzt hin, um zu helfen oder vielleicht eher, um was zu lernen? Und ich denke, es ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich vorher klar macht, dass man jetzt, wenn man da hingeht, nicht die Welt verändern kann und vielleicht sogar selbst eben mehr davon hat als die Menschen dort. Aber ich hoffe natürlich auch wirklich, dass ich dort helfen kann, aber selbst auch neue Erfahrungen mache und mich da ein Stück weit auch weiterentwickle bei.
Bei dir?
Ja, also wir haben das Projekt, oder ich persönlich habe das Projekt eben an der Schule mitbekommen. Also Frau Kustermann hat das quasi unter die Schüler gebracht und mich hat es eben sehr interessiert, weil das auch also genau meine Interessen eigentlich abgedeckt hat, da so bei so einem sozialen Projekt mitzuhelfen.
Ja, es gibt ja noch andere soziale Projekte.
Ja, aber ich finde, also Lateinamerika war immer das Land, was mich, oder der Art, also der Teil vom Kontinent, was mich sehr interessiert hat und da fand ich das sehr passend.
Ja, und ich denke, das Tolle ist natürlich auch, dass man noch Spanisch dabei lernt. Und eben das ist so eine ganz andere Welt ist als hier bei uns, wo man eben die Möglichkeit kriegt, sowas kennenzulernen. Und die Chance kann man dann ja nutzen.
Ihr seid also sehr positiv, seht ihr eurem Jahr da entgegen. Auf was freut ihr euch am meisten?
Ja, ist natürlich eine schwere Frage. Vor allem, weil man ja noch gar nicht weiß, zu sagen, wie es wird. Aber wir haben natürlich auch schon viel mitgekriegt jetzt von Daniel und Christian und von den anderen Freiwilligen, die wir jetzt zum Teil auch beim Seminar kennengelernt haben. Und ich freue mich, also ja, es klingt vielleicht ein bisschen plakativ, aber einfach wirklich die Leute kennenzulernen und vielleicht dort auch auf die zu feiern und die Natur und Reisen zu machen und mit den Kindern zu arbeiten oder überhaupt die Kinder, auf die freue ich mich auch.
Ja, und die Kultur kennenlernen, die Sprache besser lernen und neue Erfahrungen sammeln.
Gibt es auch Sachen, wo ihr vielleicht ein bisschen eine Befürchtung habt?
Zum einen die hohe Kriminalität, was sehr stark, also gerade auch in Lima rum sein soll. Ja, und auch gerade als Frau ist es, glaube ich, nicht so einfach, da dann alleine durch die Stadt zu laufen. Ja. Und eben auch das Klima um Lima rum ist jetzt nicht so attraktiv, würde ich mal sagen. Also es hat öfter mal Hochnebel und ja, es ist ja auch mitten in der Wüste quasi, deswegen gibt es jetzt nicht so viele Bäume und Grünflächen. Ja, aber ich glaube, man kommt damit gut klar.
Ja, also ich denke, wenn man jetzt halt immer so von dem, wir haben ja eine relativ konkrete Vorstellung von dem Projekt und ich habe so den Eindruck, dass es quasi die Schule schon so gut organisiert ist, dass man nicht unbedingt gebraucht wird als Freiwilliger. Und das ist ja in anderen Projekten, die wir jetzt auch zum Teil kennengelernt haben, schon anders. Und vielleicht liegt da auch ein bisschen die Herausforderung dabei, sich da seinen Platz zu suchen und ja, ein Projekt zu finden, wo man sich wirklich einbringen kann, das dann auch sinnvoll ist. Und ja, ich denke, wenn man jetzt so an die Befürchtung bei dem, in Bezug auf das Jahr denkt, denke ich, werde ich schon meine Familie sehr vermissen. Und natürlich auch die Freunde, die man hier hat. Ich denke, das ist auch ganz normal.
Ihr kennt bestimmt auch den Film von Daniel und Christian. Habt ihr den gesehen?
Mhm, ja.
Erklärt vielleicht der Daniel nochmal ganz kurz, um was es geht.
Ja, also das war ein Film, den, wie gesagt, Christian und ich gemacht haben mit einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen. Und während der zweiten Jahreshälfte, als wir dort waren, und der Film beschreibt so die Geschichte von dem Stadtviertel Via El Salvador und die heutigen Probleme und auch die Aussichten auf die Zukunft.
Und wenn ihr den Film so seht, was empfindet ihr, was denkt ihr so, wenn ihr da jetzt selber, wenn ihr wisst, ihr geht jetzt da jetzt selber hin, wie beeinflusst es euch?
Also ich fand es total schön, den Film zu sehen, weil es einem halt so ein, ja, einfach so ein Bild gegeben hat. Und ja, es wurde halt irgendwie schon nochmal deutlich auch, wie es da wirklich aussieht. Also diese Wüste und diese sehr eintönigen, also die Gebäude, die ja alle gleich aussehen, also so eine eintönige Landschaft eigentlich. Und wie ja auch der Hochnebel, der ja schon angesprochen wurde. Also ich glaube, das muss man sich einfach wirklich bewusst machen, dass es dort so aussieht, wenn man da hingeht. Und gleichzeitig fand ich es aber auch total schön, in dem Film zu sehen, immer diese Szenen, die da reingeschnitten waren von dem Theater und auch von den Kindern, die getanzt haben. Und dass es eben auch so dazu gehört.
Also mich hat es sehr fasziniert, wie lebensfroh die Kinder dort waren und wie freudig und ja, also die ganze Mentalität dort fand ich sehr beeindruckend.
Und trotz der nicht so einfachen Situationen.
Ja, genau. Ja.
Hallo, wir sind wieder da. Und ja, Simon wollte auch noch was fragen, glaube ich.
Genau, ich habe mir zwei Fragen noch aufgeschrieben. Nämlich einmal, ihr habt vorhin gesagt, dass ihr Sponsoren braucht, die euch dann quasi die Reise in irgendeiner Form finanzieren. Ein Bekannter von mir macht das jetzt auch. Wen fragt man denn da so als Sponsor? Also geht man dann zu Stiftungen, geben die einem Geld für sowas?
Ja, also damit machen wir gerade so unsere Erfahrung. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel auch einfach Freunde fragen, obwohl es da natürlich auch so ist, dass sie selbst nicht so viel Geld haben und es vielleicht auch ein bisschen ihnen ein bisschen komisch vorkommt, quasi meinen Freiwilligendienst jetzt zu finanzieren. Weswegen wir jetzt bis jetzt eigentlich auch unsere Freunde jetzt nicht so gefragt haben, weil es einem auch irgendwie ein Stück weit unangenehm ist. Und dann gibt es natürlich auch die Verwandten und ich denke, da weiß man ja selbst am besten, was für ein Verhältnis man zu ihnen hat und ob sie vielleicht einem gerne was geben oder nicht, und da kann man dann ja selber abwägen, ob man sie fragt oder nicht. Und dann, ja, die Geld haben, sind ja eigentlich die Stiftungen und Unternehmen, und da haben wir jetzt in letzter Zeit viele Briefe weggeschickt, bestimmt 30 oder 40 Stück, und allmählich trudeln auch die ganzen Absagen ein. Nee, also ich habe auch schon einen Check über 150 Euro sogar gekriegt. Ja, also Stiftung ist, dass die ja eine sehr genaue in ihrer Satzung sehr genau stehen haben, was sie fördern. Und dann ist es halt so, dass sie einem entweder absagen, weil sie keine Einzelprojekte fördern oder nur Projekte in einem bestimmten Land oder nur Projekte, die jetzt vielleicht aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und ja, da gibt es also eine Latte an Begründungen, was ja auch okay ist. Oder ich meine, manche Stiftungen fördern ja auch nur ihre eigenen aktiven Sachen. Und ich hoffe jetzt noch auf manche großen Unternehmen, dass die da vielleicht aus ihrem Fonds uns Geld geben.
Also man kann da richtig größere Firmen anschreiben und die geben einem dann Geld dafür.
Genau, also
das dann irgendwie Mercedes-Benz an.
Ja, zum Beispiel habe ich Daimler geschrieben, aber die haben noch nicht geantwortet. ja, also es ist ja auch so gedacht, dass das vom Weltwärtsprogramm, dass man auch Öffentlichkeitsarbeiten in Deutschland macht und vielleicht Vorträge hält. Und deswegen ist eben natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt in Kirchen oder an der Schule einfach sein Projekt vorzustellen. Aber ja, viel Geld kommt dabei, glaube ich, nicht raus. Also wenn man es denn des Geldes wegen macht.
Habt ihr zwei das mit der Sponsorenzufriedenheit gemacht?
Also bei mir war es so, dass ich halt auch einige Briefe geschrieben habe an Unternehmen, an Stiftungen auch. Und die meisten Antworten waren im Endeffekt Absagen. Aber ich habe auch was bekommen von einer Unternehmensstiftung, von einem weiteren Unternehmen und vom Kulturamt Tübingen. Also wenn ihr wollt, würde ich das jetzt nennen, so, aber ich weiß nicht, ob, also von wegen hier Schleichwerbung oder so.
Wir werden sowieso leid.
Also, ja, also wie gesagt, das war die Reinhold-Beidlich-Stiftung, die gehört zum CHT. Das ist ein Chemieunternehmen hier aus der Region und ist die Udo GmbH, die Dienstleistungs GmbH vom Universitätsklinikum und eben wie gesagt noch das Kulturamt der Stadt Tübingen. Die haben uns unterstützt und zusätzlich hatten wir noch private Spender aus dem Bekanntenkreis und so, vor allem auch meine Familie, weil letztendlich war es mir dann auch eher unrecht, also unbequem, wenn ich jetzt meine eigenen Verwandten oder Freunde fragen musste. Das habe ich dann meistens gar nicht gemacht, sondern der Rest, der dann am Ende noch gefehlt hat, den hat meine Familie übernommen. Und,
ja, bei mir war es eigentlich ausschließlich so, dass ich meinen Förderkreis nur über Verwandte oder Bekannte finanziert habe oder gestemmt habe. Also ich habe halt auch wahnsinnig viele Briefe rausgeschrieben, schon auch irgendwie an Familienfreunde, an Onkels, an Tanten, weil man schon auch irgendwie einen persönlichen Bezug hat, weil ja viele vielleicht auch irgendwie Verwandte da auch interessiert sind, was man so macht und vielleicht denen das auch wert ist, dass man das unterstützt. Und da habe ich auch Briefe rausgeschickt, aber es hat bei mir hat es auch lange gedauert, bis irgendwann mal dann sich auch jeder mal so ein bisschen aufgerafft hat und mal so, oh ja, okay. Also ich glaube, mein Förderkreis hatte ich dann auch erst voll, als ich wirklich in Peru war. Ich glaube, da war schon ein halbes Jahr vergangen.
Wie viel wird da so grob benötigt?
Also für das ganze Jahr, ich glaube, bei euch ist es immer noch so, bei uns war es jedenfalls so, brauchte man 1.800 Euro, oder?
Ja.
Genau, also 1.800 Euro soll der Freiwillige selber durch Spenden zusammenkriegen. Und das entspricht dann pro Monat eben 150 Euro im Monat, glaube ich.
Ja, und ja, diese 1.800 Euro, die haben halt zum Beispiel den Sinn, weil das BMZ eigentlich von jedem, also das Bundesministerium für Entwicklung zusammen, ja, genau. Weil das ist zum Beispiel auch eine Forderung von den ganzen Projektpartnern, dass mindestens 25% als Eigenanteil finanziert werden. Und so, das ist eben auch diese Regelung, die auch für die Freiwilligen trifft, sodass man sich mal hochrechnen kann, was vielleicht ein einzelner Freiwilliger da kostet.
Und kriegt man dann irgendwelche Hilfen, also von der Organisation Weltwärts, also helfen die einem da, dann solche Anträge zu schreiben oder ist man da komplett aus sich allein gestellt?
Für den Förderkreis?
Ja.
Da ist man völlig aus sich allein gestellt und auch völlig frei in der Gestaltung. Also man kann eben, wie gesagt, Veranstaltungen machen, man kann Briefe schreiben, man kann einen Spendenlauf organisieren, man kann, also da ist man in seiner Gestaltungsvielfalt völlig, genau. Hat einen völligen Freiraum.
Ein Freiwilliger aus unserem Jahrgang hat, glaube ich, ein Konzert organisiert, der David. Ja, aber wie gesagt, da gibt es überhaupt keine Vorgaben und auch keine Hilfe.
Findet ihr es denn gut, dass ihr da auch einen Teil eben selber übernehmen müsst und dass man nicht alles von der Organisation bezahlt bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Summe ist fast noch ein bisschen gering dafür, dass ich ein Jahr in Lateinamerika sein darf.
Also wie groß sind die Kosten, die Weltwärts selbst dann übernimmt?
Also der Freiwillige, also die Kosten für einen Freiwilligen belaufen sich, glaube ich, auf 8.000 Euro. Ja. Und wie viel bezahlt dann das Weltwärts Bielefeld?
Gar nicht. Oder doch schon.
Ja, schon was, gell?
Aber die kriegen auch Spenden dann wieder.
Also die Entsenderorganisation ist in gewisser Weise schon beteiligt, aber das meiste Geld kommt dann schon vom Ministerium, soweit ich weiß, von Weltwärts. Ja. Also die können eigentlich das Weltwärts Bielefeld, kann, glaube ich, fast alle Kosten irgendwie auch wieder einreichen.
Und also das sind ja quasi die deutschen Entwicklungsgelder, die da reinlaufen.
Ja, unter anderem.
Ja.
Jetzt war vorher schon eure Befürchtungen angesprochen, vor allem auch die hohe Kriminalitätsrate. Was könnt ihr zwei denn dazu sagen? Ist es so, dass da gibt es da viele Probleme mit?
Also ich war jetzt nicht direkt in Lima, das heißt, ich habe die Kriminalität, wie sie jetzt in Lima sein soll, ja so am Rande mitbekommen. Aber dort, wo ich war, im Regenwald, hatten wir natürlich schon auch ein hohes Kriminalität, also verglichen hier mit Deutschland, relativ hohes Kriminalitätsaufkommen, sodass man dann auch, wenn man mal die Zeitung aufschlägt, schon halt öfters mal von irgendwelchen Überfällen oder von irgendwelchen Gangs liest, die dann halt mal wieder irgendjemand umgebracht haben. Oder, also es ist schon eine... Also es tut mir leid, also ich will halt da nicht verunsichern jetzt. Es wird ja früher oder später ewig gegnen, von dem her ist völlig wurscht. Und da merkt man das, also man hört es dann einfach schon, dass da irgendwie dass schon viel Gewaltverbrechen eigentlich begangen werden. Aber wahrscheinlich kann zu der Situation in Lima, kann der Daniel wahrscheinlich noch viel genaueres berichten.
Also bei uns war es so, dass wir haben immer wieder schlimme Geschichten gehört. Irgendwie teilweise direkt aus unserer Nachbarschaft. Also einmal wurde unser Gastbruder direkt vor dem Haus irgendwie von einem vorbeifahrenden Mototaxi überfallen. Und ihm wurde dann irgendwie das Handy geklaut, aber gleichzeitig hat er auch noch einen Stein auf die Stirn irgendwie geschlagen bekommen. Oder andere Sachen war, dass ein Freiwilliger aus unserer Gruppe soll anscheinend auch eine Pistole vors Gesicht gehalten bekommen haben. Du auch, Moritz, so oft?
Ich war.
Oder ja, Lennart. Also in Callao, also das ist der Hafenbereich von Lima, also eigentlich eine eigenständige Stadt, der auch dafür berüchtigt ist, wirklich gefährlich zu sein. Und ich selber am eigenen Leib habe eigentlich fast nichts Schlimmes erfahren. Wir wurden da ziemlich verschont, haben uns aber natürlich auch immer relativ vorsichtig verhalten. Das Einzige, was bei mir mal passiert ist, dass ich wäre fast überfallen worden. Aber das war nachts, da war ich alleine und bin aber noch rechtzeitig weggelaufen. Also das ist nicht dazu gekommen. Ich glaube aber schon, dass die beiden Leute, die da in so einem Mototaxi neben mir gehalten haben, dass sie es eigentlich drauf abgesehen hatten.
Ja, das ist ja auch die Sache, wenn man ein Jahr lang oder sagen wir einen längeren Zeitraum dort ist und die ersten Monate, wenn man eben so in gewisser Weise überfürsorglich ist, passiert dann eigentlich nichts, man achtet drauf und ist ja auch penibel, ja, nachts nicht allein heimzufahren. Und irgendwann denkt man sich, ja, jetzt bin ich schon 8 Monate da oder 9 Monate, mir ist nichts passiert. Und dann wird man halt manchmal ein bisschen leichtsinnig. Und da ist dann, aber wenn man, ich glaube, wenn man aufpasst und da jetzt nicht unbedingt sich jetzt in die größten kriminellen Viertel oder in den größten kriminellen Vierteln bewegt, dann ist das schon okay. Und die Peruaner an sich sind ja auch sehr hilfsbereit und also normalerweise und machen einen auch darauf aufmerksam, wenn man irgendwie sich zum Beispiel in La Victoria bewegt, wo es dann heißt, hey, pass wirklich auf dein Zeug auf und geh nicht allein nach La Victoria, weil das wirklich, als Weißer hat man da wirklich ein hohes Überfallrisiko.
Genau, also bei mir war es auch häufiger der Fall, dass wir irgendwie ermahnt wurden, teilweise von irgendwie Polizisten oder Sicherheitsmännern oder Sicherheitsservice oder so, die gesagt haben, hier ist es gefährlich, lauft lieber weiter oder was macht ihr hier, geht lieber woanders hin, packt eure Kameras wieder weg oder sowas. Auch teilweise, gerade als wir unseren Film gemacht haben, aber der Fall ist ja mir natürlich 1000-mal lieber, als wenn wirklich was passiert. Also meistens fühlt man sich eigentlich vergleichsweise gut behütet. Ja. Kann man fast schon so sagen.
Was waren denn so die größten Herausforderungen, vor denen ihr standet, wo man vielleicht auch nicht im Vornherein schon dran denkt, dass es dazu kommt?
Also ich glaube, so eine ganz grundlegende Sache ist einfach, dass diese Zeit von einem Jahr halt, wenn man noch am Anfang steht, so total lang und unüberschaubar einem vorkommt. Das heißt, für mich war das so, die ersten paar Monate war das einfach dieses Gefühl, dass ich noch auf fast unübersehbare Zeit noch dort sein werde und irgendwie halt natürlich getrennt von Deutschland bin und von meinem anderen, also sozialen Umfeld hier in Deutschland und meiner Familie und so weiter, dass ich das also alles so auf lange Zeit irgendwie nicht mehr haben werde, die ganzen Freunde und so weiter. Und dass man dann einfach, heißt am Anfang war es für mich schon so, dass dann, wenn mal ein Monat rum war oder so, und ich dann mal ein Gefühl für die Zeit bekommen habe, war ich teilweise schon fast erleichtert, wenn ich mal so gesehen habe, dass die Zeit auch vergeht. Aber spätestens nach der Hälfte der Zeit ändert sich das dann und dann versucht man wirklich noch den Rest so total auszukosten und halt wirklich perfekt zu nutzen und so. Also ich denke, das ist einfach auch so ein psychologisches Problem. Vielleicht kann man das irgendwie in den Griff bekommen, aber eigentlich ist es, glaube ich, davon wird man, glaube ich, jedes Mal neu irgendwie überrascht.
Ja, was bei mir, also das fand ich eine der größeren Herausforderungen war die Konfliktlösung einfach. Also weil man in Peru einfach ganz anders mit Konflikten umgeht zum Beispiel. Wenn man hier jetzt in Deutschland, also es sind Konflikte wirklich im Freundeskreis oder auch wenn man irgendwie mit dem Vermieter vielleicht irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat oder auch mit der Zielgruppe, mit der man irgendwie zusammenarbeitet oder im Projekt. Dass hier in Deutschland sagt man halt dann so, sagen wir, relativ direkt irgendwie auch seine Meinung. Und das ist zum Beispiel in Peru eine Sache, die eigentlich gar nicht so gemacht wird. Also es wird ganz, oder eigentlich nie wirklich direkt heftig Kritik geübt. Also dass man jetzt sagt, also dass man jetzt einem wirklich mal so richtig die Meinung ins Gesicht sagt, das kommt wirklich eigentlich nie bis, oder ganz selten bis nie vor. Sondern es wird immer nur so, ja, so ein bisschen umschrieben und alles, und das hat alles irgendwie auch in gewisser Weise mit Respekt, mit Höflichkeit zu tun.
Genau, also wir haben ja zum Beispiel das erste halbe Jahr in Via El Salvador in einer Familie gelebt und sind dann nach dem halben Jahr ausgezogen zu der anderen Familie, zu der, wo ihr dann jetzt auch leben werdet. Und in diesem ersten Haus hatten wir schon teilweise so unsere Probleme irgendwie mit der Familie. Gab es ab und zu irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Und da war es halt auch gerade die Kommunikation, die nicht so toll funktioniert hat. Ja, wenn man einfach nur so ganz indirekt überhaupt kommuniziert, gerade über problematische Dinge. Und das hat uns dann mit der Zeit schon ein bisschen genervt. Und dann hatten wir aber immerhin noch so die Freiheit und auch die Möglichkeiten, eben umzuziehen. Und das war dann für uns auf jeden Fall wichtig, dass das dann auch geklappt hat und so. Also das sind halt so Dinge. Oder auch selbst in der Schule, in dem Projekt, wo man arbeitet, muss man sich auch immer auf die Art der Kommunikation irgendwie einlassen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man immer gleich alles so umsetzen kann, was man sich vornimmt, und auch nicht, dass man alles gleich so bekommt, wie man sich das vielleicht wünscht oder so. Und dass man auch, wenn man dann mal irgendwie offen was kritisiert, dass es dann teilweise vielleicht auch wirklich zu gewissen Schwierigkeiten kommen kann. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
War das euch zwei jetzt so klar, dass es da so anders ist?
Also als wir mit dem Zug nach Bielefeld gefahren sind, haben wir mal unseren Reiseführer angefangen, uns gegenseitig vorzulesen. Und bei der Mentalität war das eben auch ein Punkt, der da drin stand. Dass es eben mit Konflikten anders umgegangen wird oder mit Meinungsverschiedenheiten.
Was stand da noch drin in dem Reiseführer?
Ja, da mussten wir wahrscheinlich umsteigen.
Ja, ich glaube auch, dass die Peruaner öfter mal vielleicht auch nicht quasi die Wahrheit sagen, sondern dann fast lügen. Also es klingt jetzt ein bisschen negativ, aber um eben irgendwie um Konflikten auszuweichen oder irgendwelchen großen Dingen eben aus dem Weg zu gehen.
Notlügen also.
Ja, auf gut Deutsch.
Stimmt das?
Ja, man kann das immer wieder beobachten. Also das ist natürlich schwierig, selbst nach einem Jahr ist es schwierig, so wirklich das als grundlegende Tendenz oder sowas festzumachen, aber eigentlich haben wir das auch erlebt, das stimmt schon. Ja. Also auch teilweise so Dinge wie, wenn man nach dem Weg fragt oder so und der Gegenüber weiß es nicht, dann sagt er halt trotzdem irgendwas und schickt dich halt in die
Richtung. Hauptsache, habe ich gesagt.
Ja, also Hauptsache eine Antwort gegeben und ja, ob es dann halt stimmt.
Irgendwelche Tipps und Tricks, die vielleicht nützlich sein könnten, wenn man in Peru ist, ja vorher schon während Musik gelaufen ist, drüber geredet, sollte man lieber zu viel oder zu wenig einpacken?
Ja, also mein Tipp wäre, packt lieber zu wenig ein. Packt natürlich schon das ein, was ihr so in den ersten paar Wochen brauchen werdet. Und danach habt ihr, wenn ihr euch frei dort bewegen könnt und euch ein bisschen auskennt, könnt ihr eigentlich echt fast alles dort ganz gut erwerben und so weiter. Also gerade was so irgendwie Kleidung angeht, Pullis und so, gibt es natürlich ganz tolle in Peru, die auch wirklich wo auch wirklich die peruanische Art und der Stil dort irgendwie was Besonderes ist. Gerade bei so Kleidung und wie gesagt, solche Sachen. Ja, also lieber zu wenig und dann hat man noch auf dem Rückweg Platz. Bei mir war es eher so, dass ich das Problem hatte, dass es immer zu knapp war mit dem Platz auf dem Rückweg und dass ich dann nicht so viel mitnehmen konnte, wie ich sonst vielleicht gemacht hätte.
Noch irgendwelche anderen nützlichen Dinge, die Sie vielleicht wissen sollten?
Lasst euch, geht vorurteilsfrei in das ganze Jahr rein. Also lasst euch da drauf ein und lebt, also versucht dort einfach irgendwie zu leben und dann wird es auf jeden Fall ein voller Erfolg für euch.
Genau. Und irgendwie nutzt das ganze Jahr halt wirklich auch von Anfang an und vielleicht schafft es, also bei mir wäre es so, ich hätte es lieber schaffen sollen, mich von Anfang an so voll darauf zu konzentrieren und mich vielleicht eher dann manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so viel Kontakt nach Deutschland zu halten, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht. Und sich lieber so echt voll auf das Leben da stürzen, vor allem am Anfang, wenn man auch gerade noch mit der Sprache und so ein bisschen noch sich an die Sprache gewöhnen muss, kann das eigentlich nur gut sein, denke ich mal. Oder nicht, zeigt sich dann.